Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Und in dieser Woche auch wieder auf Deutsch, denn ja, in den letzten Tagen ging es um die Hallenweltmeisterschaften der Senioren bzw. der Masters-Athletinnen und Athleten. Heute ist aber wieder Lynn Kleine mit am Start und wir sprechen heute über die Hallenweltmeisterschaften im aktiven Bereich.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Lynn, du saßt in den letzten Tagen auch relativ viel vor dem Fernseher, aber bevor wir richtig in die Folge einsteigen, wie geht's dir und was gibt's so Neues?
Geht's sehr gut. Heute ist ein sehr voller Tag mit einiges an Training, mit noch Zahnarzttermin, mit Homeoffice, Haushalt und so weiter. Aber ich mag die Tage, das sind eher sogar die entspannten. Es wird eher anstrengend, wenn ich dann sehr viel unterwegs bin, wie zum Beispiel morgen wieder auf dem Weg ins Labor nach Bochum. Da verbringe ich sehr viel Zeit im Zug, aber gerade kriege ich alles sehr gut unter einen Hut, also ich will nicht meckern.
Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem Zahnarzttermin und einer Podcastaufnahme, würde ich immer die Podcastaufnahme wählen. Aber muss ja nicht immer unangenehm sein, wenn man einen Termin beim Zahnarzt hat.
Nee, auf gar keinen Fall. War nur eine Kontrolle. Alles gut.
Aber Training stand heute auch an. Was stand so auf dem Trainingsplan?
Ein lockerer Dauerlauf heute Morgen.
Ah, okay. Locker heißt genau. Bei dir, wie viele Kilometer in was für einer Pace?
Ich bin 5er-Schnitt gelaufen, einfach ganz entspannt. Auch auf dem Laufband gebe ich zu. Hier war nicht so schönes Wetter.
Ja, ich habe letztens auch ein Reel von Gesa gesehen, da hat sie auch darüber gesprochen, dass sie eigentlich ganz gerne auf dem Laufband läuft, einfach weil es auch eine kontrollierte Umgebung ist und man, ja, gerade auch dann, wenn man noch ein Kind zu Hause hat, ist ja nochmal was anderes, aber dass es einfach auch seine Vorteile hat, mal auch bei schönem Wetter aufs Laufband zu gehen.
Kann ich ihr nur zustimmen. Also ich weiß gar nicht, warum man da dann immer direkt von irgendwelchen Followern auf Instagram negative Kommentare bekommt. Es gibt wahnsinnig viele gute Gründe dafür, allein schon, dass es sehr, ja, gut kontrollierbares Tempo ist, ne, und man sich darauf nicht konzentrieren muss. Ja, da sind einfach außen noch mal ein paar mehr Faktoren, die schwieriger sind.
Dann würde ich aber vorschlagen, schauen wir vom Laufband in die Laufhalle nach Nanjing. Das ist ja eine Hallenweltmeisterschaft, die das ein oder andere Mal verschoben wurde. Ich glaube, 2020 sollte es eigentlich schon dort stattfinden. Hast du so ein paar Infos rund um die Stadt? Hier ist sie, glaube ich, nicht so bekannt, aber wenn ich mir die Einwohnerzahl anschaue, wäre es mit Sicherheit die größte deutsche Stadt, wenn wir die hier hätten.
Ganz genau, ist eine von Chinas Millionenmetropolen. Und dafür ist Nanjing auch so bekannt. Du hattest es angesprochen, sollte eigentlich schon Ausrichter sein. Mehrfach, 2020 das erste Mal, 2021, 2023. Dazu ist es jedes Mal nicht gekommen. Und deshalb haben wir jetzt diese mehr oder weniger ungewöhnliche Konstellation, dass nur 2 Wochen nach den Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn, wo wir auch drüber gesprochen haben, jetzt die Hallen-Weltmeisterschaften ausgetragen worden sind. Ja, 2 internationale Höhepunkte direkt hintereinander. Und das haben sich aber einige deutsche Athletinnen und Athleten gegeben. Insgesamt waren 8 mit dabei, also ein relativ kleines Team, würde ich sagen, vom DLV. 7 davon waren eben auch schon in Apeldoorn im Einsatz, unter anderem auch 2 Medaillengewinner der Hallen-Europameisterschaften mit dem Hallen-Vize-Europameister Max Hess und dem EM-Dritten Till Steinfort. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch gleich nochmal ein bisschen drüber zu berichten. Letztendlich ist das Team ähnlich groß wie schon letztes Jahr in Glasgow. Da waren es 7 Athletinnen und Athleten und es lässt sich aber ganz gut erklären, ne? Also die meisten sind jetzt einfach schon wieder in der Vorbereitung auf den Sommer. Gerade so die Sprinterinnen und Sprinter sind jetzt gerade in den Trainingslagern und es ist eine lange Saison, da muss man gut aufbauen und deshalb war für viele einfach nicht die Zeit, jetzt nochmal eine Hallen-Weltmeisterschaft zu nehmen.
Ja, definitiv. Also ich meine, die Saison ging los im Januar, wenn man früh eingestiegen ist und sie endet, wenn man es auch im Sommer wieder zur Weltmeisterschaft schafft, im September.
eventuell dann vielleicht auch erst Ende September oder Oktober, wenn man noch das ein oder andere Meeting mitnehmen will. Und eine Saison über 10 Monate, das ist schon heftig, das muss man sich gut einteilen. Und dementsprechend ja ist der Kader nicht nur im deutschen Team relativ überschaubar gewesen. Aber du hattest eben schon einen der Medaillengewinner der Hallen-Europameisterschaften angesprochen, Max Hess. Wie lief es denn für ihn jetzt bei den Hallen-Weltmeisterschaften?
Ihnen ging es direkt los am allerersten Tag in der Morning Session und ich weiß nicht, ob das alle so auf dem Schirm hatten. Ich hatte es nicht, auf dass wir eine ganze Zeitverschiebung haben. Ich glaube, 7 Stunden waren es jetzt letzten Endes. Das heißt, diese Morning Sessions fanden bei uns wirklich immer mitten in der Nacht statt. Deshalb habe ich mir dann auch eher die Zusammenfassung gegönnt. Ja, Max Hess hat so ein bisschen auf eine Revanche gehofft gegen den Hallen-Europameister Andy Diaz Hernandez aus Italien. Und es war im Vorfeld schon absehbar, anhand der Stärke der Konkurrenz, dass eine Weite im Bereich des deutschen Ronso 1752 gefragt sein wird, um in den Medaillenkampf einzugreifen. Und Max hat aber im Vorfeld schon gesagt, er traut sich das auf jeden Fall zu, möchte gerne diese 8 Jahre alte Bestmarke aus diesen Rekordlisten gerne löschen. Rückblickend, er war mit seiner Technik im gesamten Wettkampf nicht so ganz zufrieden. Vor allem diesen Hop-Step-Übergang hat er wohl nicht getroffen, hat er zumindest über sich selbst gesagt. Und ja, ein weiterer 17-Meter-Sprung im 5. Versuch hat ihm dann letztendlich Platz 6 beschert im Weltvergleich. Also seine 17-Meter-Serie hält auch im 5. Hallenwettkampf dieser Saison an. Und damit ist er alles in allem sehr zufrieden. Bester Saisondurchschnitt, den er jemals hatte, sagt er selbst. Und das lässt auf jeden Fall hoffen auf große Weiten in der Freiluftsaison.
Ja, definitiv. Also da kann man sich auf die Freiluftsaison bei ihm freuen. Da bin ich gespannt, was uns da erwartet. Du hast die Zeitverschiebung angesprochen zu China, 7 Stunden. Ich glaube tatsächlich auch, dass ganz China nur eine Zeitzone hat und man dann im Sprung von China, ich glaube zur Grenze in eines der Nachbarländer, das könnte Afghanistan sein, gleich 3 Stunden überspringt. Also der müsste dann nochmal auf der Weltkarte nachschauen, aber der Zeitsprung bei dem Länderwechsel ist dann doch schon enorm. Und 7 Stunden ist dann natürlich auch für Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer nicht ganz ohne. Ja.
Ja, neben diesen Zeitzonen gab es aber gerade im Dreisprungfinale noch so 3 weitere Kuriositäten oder Neuheiten, wie ich es nennen würde. Und zwar der ursprüngliche Bronzemedaillengewinner Almir dos Santos aus Brasilien, ist ja auch kein unbekannter Name, wurde nachträglich disqualifiziert, weil seine Schuhe waren nicht für diesen Wettkampf zugelassen. Und deshalb ist Max Hess letzten Endes vom 7. Platz nachträglich noch auf Platz 6 vorgerutscht. Finde ich so ein bisschen kurios, ehrlich gesagt, gerade bei so einem Niveau, dass ein solcher Top-Athlet dann nicht darauf achtet, ob er zugelassene Schuhe trägt oder nicht.
Und man sitzt ja auch davor im Callroom. Also das Erste, was da gemacht wird, ist, dass man seine Schuhe und seine Nägel vorzeigt, dass da alles soweit passt. Und wenn da Unstimmigkeiten vorhanden sind, dann wird das eigentlich immer vor dem Wettkampf, vor dem Lauf geklärt. Deswegen spannend, dass es dann erst im Nachhinein dazu gekommen ist.
Ganz genau. Und das Finale fand so ein bisschen gestaffelt statt. Also die Platzierung entschied darüber, wie viele Versuche einem Athleten zugestanden worden sind. Das fand ich auch sehr spannend. Habe ich bisher noch nie so gesehen im Weltvergleich. Ich weiß nicht, ob dir es mal aufgefallen ist. Um es nur kurz mal zu nennen, die Top 10 haben 4 Versuche bekommen, die Top 8 haben 5 Versuche bekommen und nur die Top 6 durften alle 6 Versuche in Angriff nehmen. Finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, habe ich so auch noch nicht mitbekommen. Aber wahrscheinlich eine der Neuerungen, die wir in dieser Saison ja miterleben dürfen.
Und dann gab es tatsächlich noch so ein bisschen Chaos. Da hat sich auch Max Hess drüber aufgeregt, weil das Einspringen des Dreisprungfinales tatsächlich parallel zum Fünfkampf stattgefunden hat. Und das ist schon letztes Jahr in Glasgow genauso passiert. Und auch da kollidierten dann einfach wieder Mehrkampf und Dreisprung. Das war so ein bisschen schade. Genauso wie, dass die Stimmung in der Halle wohl noch so ein bisschen zu wünschen übrig ließ. Da hatte er sich ein bisschen mehr erhofft.
Ja, das Thema Stimmung in der Halle habe ich auch von Jessie Maduka und anderen Athletinnen und Athleten gehört, dass es, ja, man ist, war wohl nicht das fachkundigste Publikum in der Halle und zum Teil höchstwahrscheinlich auch Schüler oder Studentenklassen, die da vor Ort waren. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den haben einige auch internationale Athleten hier und da mal angesprochen.
Jetzt haben wir es gerade schon angesprochen, Mehrkampf fand parallel statt. Da hatten wir auch eine deutsche Vertreterin dabei und zwar Vanessa Grimm. Wie lief es denn für Sie?
Ja, für Vanessa war es ja der erste Start in diesem oder in dem späten Teil dieses Winters. Sie hat ja auf den Start bei der Hallen-EM verzichtet, ist im Prinzip ihr Comeback im Fünfkampf nach der Verletzung am Beuger. Und sie hatte im Rahmen der deutschen Hallenmeisterschaften schon mal im Kugelstoßen angetestet. Da mit einer persönlichen Bestleistung von 15,31 Meter konnte sie nach Hause gehen. Und hier in Nanjing konnte sie den Wettkampf über die 60 Meter Hürden auch gleich mit einer persönlichen Bestleistung unten. Sie war damit selbst auch sehr, sehr zufrieden und hat dann auch in einem Kurzinterview vor Ort gesagt, dass es einem im Prinzip nicht besser gehen kann. Gerade nach so einer Verletzung, auch gerade nach einer Verletzung mit dem Beuger, dass man da im Sprint so gut einsteigt, das war, glaube ich, für sie perfekt. Im Hochsprung lief es an dem Vormittag auch solide, 1,75 Meter. So hoch ist sie in der Halle auch noch nie gesprungen. Und im Kugelstoßen dann an diesem Vormittag hat es dann nicht ganz für die 15 Meter gereicht. Sie kam auf 14,63 Meter. Ein kleiner Dämpfer, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass es ein recht gutes Resultat für sie an diesem Vormittag war. Es ging ja dann abends Fünfkampf für die Frauen auch gleich weiter. Wie lief es denn da bei Vanessa?
Ja, im Weitsprung erstmal vielleicht nicht ganz so optimal. Der erste Versuch war ziemlich verunglückt. Auch im zweiten hat irgendwie noch nicht so alles zusammengepasst. 5,74 Meter war da ihre Weite und dann hatte sie schon mal ja so ein bisschen Druck auf jeden Fall gespürt vor dem dritten und letzten Versuch. Wir sprechen ja immer noch vom Mehrkampf. Das heißt, die haben auch maximal drei. So alles mehr oder weniger wie immer bei Vanessa, dass sie quasi auf den dritten Versuch dann setzen muss und da nochmal richtig einen raushauen muss. Da gab es dann tatsächlich auch die große Erleichterung. Ich glaube, da ist ihr ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. 6,09 Meter. Das war ein großer Erfolg für sie. Nur 9 Zentimeter weniger als bei ihrem allerbesten Hallenfünfkampf. Also das ist ein Ergebnis, was ich definitiv sehen kann. Und dann kommt ja auch schon die fünfte und letzte Disziplin, die abschließenden 800 Meter. Die gestalten sich wie immer ganz schön schwierig in der Halle, weil es waren insgesamt 13 Athletinnen am Start und das auf der engen Rundbahn. Also da ist nicht viel Platz irgendwie. Letztendlich 2 Minuten 18,50 ihre Zeit und das war auch entscheidend für das Endresultat, denn sie konnte sich mit dieser Topzeit einfach nochmal einen Platz nach vorne schieben, vorbei an Tamara Champman von den USA. Ja, belegte damit insgesamt Platz 4 mit 4.481 Punkten und die war wirklich überglücklich. Ich weiß nicht, ob alle das Interview gesehen haben. Gibt's bestimmt auch nochmal zum Nachlesen beim DLV, aber sie hat es beschrieben als das Highlight ihrer bisherigen Karriere und hat einfach in jeder Disziplin abgeliefert. Wir haben es gerade auch nochmal Revue passieren lassen. Also das war wirklich das Optimum, was hätte passieren können bei Hallenweltmeisterschaften und sie war überglücklich, vor allem wenn man es nochmal ins Verhältnis setzt. Das ist ihr allererster Fünfkampf nach ihrer Verletzung. Ich würde sagen, ein sehr gelungenes Comeback und es fehlten auch nur 13 Punkte zu ihrer Fünfkampf-Bestleistung. Und natürlich war das dann auch DLV-Jahresbestleistung. Kann sich sehen lassen. Ich glaube, da freuen wir uns sehr auf die Freiluftsaison.
Ja, und da ist ja auch immer so ein bisschen Risiko mit im Spiel, wenn man sagt, ich verzichte darauf, bei Hallen-Europameisterschaften an den Start zu gehen. Ich meine, grundsätzlich ist da die Konkurrenz nicht so stark wie bei Hallen-Weltmeisterschaften, weil halt einfach viel mehr Konkurrenz weltweit vorhanden ist. Und dass es sich dann doch so auszahlt für sie, das macht die Sache dann nochmal umso schöner. Aber dann sind wir, glaube ich, auch schon durch mit den deutschen Athletinnen und Athleten am ersten Tag. Der zweite Tag ging auch direkt weiter mit dem Mehrkampf. Da im Siebenkampf der Männer waren ja aus deutscher Sicht Till Steinfort, der dritte der Hallen-Europameisterschaften und auch Tim Nowak mit am Start. Wie lief es denn bei den beiden?
Wir erinnern uns da voll gerne nochmal zurück. Bei der Hallen-EM gab es ja eben deutschen Rekord von Till Steinfort mit 6.388 Punkten und dann noch Bronze obendrauf. Also das war schon richtig beeindruckend und da haben wir natürlich alle darauf gehofft, dass er quasi diese Form noch weiter konservieren konnte. In Nanjing gab es dann eben das Wiedersehen mit dem Hallen-Europameister und auch Rekordhalter Sander Skotheim aus Norwegen und auch dem viertplatzierten Johannes Erm. Den hatte Till Steinfort ja ganz, ganz knapp auf den vierten Platz verwiesen. 8 Punkte waren das nur, die er da an Vorsprung hatte. Und dann sind wir auch direkt reingestartet. Mit den 60 Metern geht's da los im Siebenkampf. Die waren sehr gut, meint er. Er gewinnt seinen Lauf in 6,82 Sekunden. Das ist also schon mal ein sehr guter Einstand in diesen Siebenkampf. Im Weitsprung liefert er dann die drittbeste Weite in der gesamten Konkurrenz, 7,61 Meter. Und das Kugelstoßen war dann vergleichsweise ein bisschen schlechter, hätte für seinen Geschmack gerne weitergehen können. 14,36 Meter war da seine Weite. Also alles in allem solide Leistungen, vor allem wenn man bedenkt, dass Till Steinfort ja einiges an Reisen in den letzten Tagen in den Beinen hat. Also der ist zwischen den Hallen-Europameisterschaften und den Hallen-Weltmeisterschaften nochmal zurückgereist in die USA nach Lincoln in Nebraska, wo er ja trainiert. Das heißt, da war einiges an Zeitverschiebung auch mit drin und das ist absolut nicht leicht.
Ja, also ich glaube, wenn man da die Meilen zusammenrechnet, die er da im Flugzeug zurückgelegt hat, reicht es höchstwahrscheinlich fast für eine oder ziemlich sicher für eine Weltumrundung, was da in den vergangenen 3 Monaten oder vielleicht auch 3 Wochen zusammengekommen ist. Von daher, das muss man da natürlich auch immer nochmal mit berücksichtigen und auch, dass eben ein Mehrkampf in den 2 Tagen auch einfach ohne Reisen schon ziemlich an einem zerrt. Aber wie war es denn bei Tim Nowak?
Genau, der war ja 10. geworden bei den Hallen-Europameisterschaften mit 5.913 Punkten und konnte seine Form eigentlich genauso nochmal bestätigen. Also 60 Meter in 7,25 Sekunden, Weitsprung sogar eine Saisonbestleistung mit 7,20 Meter und im Kugelstoßen dann nochmal 14,73. Das ist alles so im Bereich, wie es auch schon vor 2 Wochen gewesen ist. Also das lässt auch hoffen auf eine gute Platzierung dann.
Bevor wir aber auf die Abendsession im Siebenkampf der Männer schauen, gucken wir aufs Stabhochspringen der Männer. Da war ja am zweiten Abend auch einiges los. Hier auch Amanda Duplantis mit dabei. Er hatte ja noch darauf verzichtet, bei den Hallen-Europameisterschaften mit an den Start zu gehen. Und aus deutscher Sicht war mit dabei
Okandalita Beere. Der hatte einen gültigen Einstieg über 5,50 Meter im ersten, die nächste Sprunghöhe 5,70 Meter. Es ist eine große Steigerung von 5,50 auf 5,70 und ja, da war für ihn dann leider auch schon Schluss. Hat den Sprung beim allerersten Mal abgebrochen, also gar nicht richtig aufgerollt. Und die anderen beiden Versuche wurden im Livestream tatsächlich nicht eingeblendet. Aber wir reichen das hier einfach mal über die Tonspur nach. Es ist bei den 5 geblieben. Das bedeutet für ihn einen geteilten 8. Platz. Ich glaube, da hätte er sich so ein bisschen mehr vorgenommen für den Wettkampf, auch vielleicht eine bessere Höhe, weil damit wäre schon ein bisschen mehr, glaube ich, drin gewesen, was er so in den Beinen hat, als dann einiges später auch richtig um die Medaillen ging. Da wurde uns eine richtige Flugshow geboten. Also der Halleneuropameister Emanuel Kalaris sprang da 6,05 Meter, griechischer Rekord. Da tobte die Halle. Ich glaube, das kann man sagen. Der hat wirklich alle mitgerissen und das war eine richtig tolle Atmosphäre da in Nanjing. Und der Titel ging dann aber, wie könnte es anders sein, an Amar Duplantis. Sein 11. internationaler Titel mit 6,15 Meter. Also nicht mal wieder ein Weltrekordversuch. Ich glaube, der hat auch schon einige Wettkämpfe jetzt gemacht. Ja, auch bei sich zu Hause, sein eigenes Meeting. Und der wollte es dann gerne dabei belassen.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann auch aus Sicht von so jemandem, der so extrem dominiert, irgendwann auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen langweilig wird, aber wenn dann mal jemand ist, der zumindest halbwegs in die gleichen Sphären springt, dass es dann doch schon noch mal ein bisschen mehr kitzelt, dass dann doch ein bisschen mehr Reiz da ist. Also, aber klar, von 6,5 Meter bis zum Weltrekord ist natürlich auch noch ein kleines Stückchen. Aber trotzdem war es insgesamt schön zu sehen, dass da mal wieder zwei Athleten auch deutlich über die 6 Meter gesprungen sind.
Dann ging es neben dem Stabhochsprung auch noch weiter über die 3000 Meter mit Parsons. Der war ja in Apeldoorn sehr knapp am Finale vorbeigeschrammt. Da haben wir nur zwei andere Deutsche gesehen, und zwar Max Torwitt und Florian Bremm. Und am Vorlauf konnte er in Nanjing auf jeden Fall nicht scheitern, denn die gab es gar nicht. Also er stand direkt im Finale dieser Hallen-Weltmeisterschaften und nach einem sehr gemächlichen Start hat Sam dann auch direkt sich an die Spitze des Feldes gesetzt und einiges an Führungsarbeit geleistet. Würde ich sagen, nach zwei Runden rückte dann aber Jakob Ingebrigtsen von der allerletzten Position, wo wir ihn ja eigentlich immer erwarten bei so internationalen Rennen, nach ganz vorne. Und ja, dann wurde das Tempo einfach kontinuierlich angezogen und Sam rückte da immer weiter nach hinten, konnte da einfach nicht mehr mithalten. Und vorne wurde aber Jakob Ingebrigtsen richtig gefordert. Also das habe ich auch noch nicht ganz so häufig gesehen. Der setzte 200 Meter vor Schluss dann nochmal richtig an zum Endspurt. Aber für einen Moment sah es so aus, als ob der Olympia-Zweite über 10.000 Meter, Berihu Aregawi, ihm da die Stirn bieten könnte. Und tatsächlich hatte der dann aber auf den allerletzten Metern das Nachsehen und Jakob konnte seiner Medaillensammlung noch eine weitere Goldmedaille hinzufügen. Trotzdem würde ich sagen, eine wahnsinnig spannende Schlussrunde. Also der Ausgang war wirklich bis kurz vorm Schluss noch offen.
Ja, das sind, glaube ich, dann auch solche Rennen, die die Meisterschaften spannend machen, auch ganz ohne Wavelights und andere Lichtshows, die da noch bei den Halleneuropameisterschaften mit eingeblendet wurden. Da hatten wir ja auch das Thema, dass gerade Lichtleitsysteme in solchen Finals eigentlich eher fehl am Platz sind.
Dahinter, das müssen wir natürlich noch nachreichen, kam dann Sam Parsons auf Platz 12 ins Ziel, 7 Minuten 54,15 und hat dann auch im Interview nochmal bestätigt, seine Beine waren einfach tot. Also bisher habe er sich in jedem Rennen der Saison wirklich gut gefühlt, nur eben jetzt hier in Nanjing leider nicht. Tatsächlich wollte er seine Karriere eigentlich nach der Hallensaison beenden, hat aber so gemerkt, er ist noch nicht fertig mit dem Leistungssport und möchte gerne bis Tokio weitermachen. Also das auch eine sehr positive Nachricht, worüber wir uns natürlich sehr freuen.
Ebenfalls noch eine Rechnung offen hatte Jessie Maduka, und zwar nach ihrer Leistung bei den Halleneuropameisterschaften in Apeldoorn. Da erreichte sie mit 13,15 Meter den 13. Platz und war so ein Stück weit hinter ihren Erwartungen geblieben, denn bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund konnte sie noch mit 14,04 Meter und einer Season-Best überzeugen. Entsprechend motiviert ist sie auch nach China angereist. Und dort es war ja gleich vor Kampf und Finale in einem, konnte sie im ersten Versuch gleich 13,82 Meter raushauen. Das war dann auch bis zum Schluss ihr bester Versuch an diesem Tag. Sie hat sich sehr gefreut. In der Ergebnisliste bedeutete das für sie den 8. Platz. Sie hat auch gesagt, dass sie insgesamt auch technisch zufriedener war mit den technischen Abläufen bei ihren Sprüngen, versucht jetzt noch an ihrem Anlauf zu arbeiten und blickt da auch zuversichtlich in die Freiluftsaison. Und wir hatten es eben auch schon angeschnitten, in der Morning Session standen natürlich zwei deutsche Mehrkämpfer im Innenraum, Till Steinfurt und Tim Nowak. Für die beiden ging es ja an dem Abend auch weiter. Wie lief es denn zum einen bei Till?
Ja, die hatten ja eine ganz kurze Verschnaufpause und mussten dann direkt im Hochsprung wieder ran. Till ist erst sehr spät eingestiegen, ist ja ein guter Hochspringer mit 1,89 und es ging dann tatsächlich für ihn bis zu 2,01 Meter. Das war seine beste Höhe am Tag und auch eine Saisonbestleistung für ihn. Das heißt, nach 4 von insgesamt 7 Disziplinen übernachtet er auf Platz 4 mit 3.472 Punkten. Damit tatsächlich nur 78 Punkte hinter seinem Ergebnis aus Apeldoorn und das war ja deutscher Rekord. Also er ist auf jeden Fall auf Kurs und die Medaillen sind noch in Reichweite. Und ja, zu Tim Nowak, der muss den kleinen Dämpfer da wegstecken. Im Hochsprung leider nur 1,95. Da hatte er sich so ein bisschen mehr ausgemalt. Bedeutet aber für ihn 8. Platz zur Halbzeit, 3.189 Punkte, also auch das voll im Soll.
Ist auch ungewöhnlich, dass man, ich würde sagen, 3 oder 4 Mal dann als Mehrkämpferin mehr in die Halle oder ins Stadion kommt. Weil ich sag mal so, dass man einen Block an einem Tag hat oder eine Morning Session und eine Evening Session, ja, aber es geht ja dann bei denen tatsächlich, bei den Männern tatsächlich so, dass sie an mehreren Tagen mindestens 2 Mal in der Halle auftauchen. Also könnte ich mir auch vorstellen, je nachdem, wie die Anreise- und Abreisewege da waren, dass das auch eine gewisse Herausforderung ist. Oder hast du das schon häufiger erlebt?
Normalerweise haben die ja dann so Räume, wo sie sich zurückziehen können, also wo sie auch die Pausen zu einzelnen Disziplinen gut überbrücken können, wo es nochmal Physio gibt und so weiter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie in der Halle geblieben sind.
Dann machen wir aber den Switch vom Hochsprung im Siebenkampf der Männer zum Hochsprung der Frauen und das dann auch am nächsten Morgen höchstwahrscheinlich auch gut ausgeschlafen. Da war ja aus deutscher Sicht Imke Onnen mit am Start.
Ganz genau. Die hat es direkt mit der Weltrekorderin zu tun bekommen. Jaroslava Mahochchik war mit dabei und die war aber richtig gefordert bei den Hallenweltmeisterschaften von der Konkurrenz und musste sich letzten Endes tatsächlich mit Bronze zufrieden geben. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich. 1,97 waren für sie an dem Tag einfach zu hoch und vorne gab es einen australischen Doppelsieg, also Gold für Nicola Olislagas und Silber für Eliana Patterson und beide übrigens höhengleich mit 1,7, knapp dahinter. Die hat sich aber wirklich teuer verkauft, sichert sich mit 1,92 den 6. Platz, wie schon in Apeldoorn. Aber das war die zweitbeste Höhe in ihrer Hallensaison. Nur in Leverkusen, also zum Saisoneinstieg, ist sie höher gesprungen mit 1,93, ein Zentimeterchen. Im Interview hat sie sich dann absolut zufrieden gezeigt, auch mit der Höhe, weil ne, im letzten Wettkampf unterm Hallendach da nochmal eine 1,90er Höhe anzubieten, das ist einfach toll. Und ja, der neue Anlauf ist nach wie vor so eine kleine Herausforderung für sie. Da fehlt es einfach noch so ein bisschen an Erfahrung, aber ich bin mir sicher, die wird sie sammeln in den nächsten Wochen und Monaten und die Hallen-WM hat da auf jeden Fall gezeigt, sie ist auf dem richtigen Weg.
Ja, definitiv. Ich sag mal, wenn man dann in diesem Leistungsbereich auch konstant sich halten kann, dann spricht das eigentlich auch schon dafür, dass sie doch schon recht gut mit dem neuen Anlauf zurechtkommt. Klar, man fühlt sich vielleicht hier und da noch nicht so ganz sicher, aber dann auch nach so einer recht langen Indoor-Season, auch dann im letzten Wettkampf nochmal ja fast an die persönliche oder an die Season-Beste heranzuspringen, das spricht eigentlich schon dafür, dass da ein gutes Plateau mittlerweile auch vorhanden ist.
Gut, gerade nach den Hallen-Europameisterschaften war sie noch so ein bisschen unzufrieden, weil die Höhe da einfach nicht gestimmt hat, auch wenn die Platzierung natürlich sehr gut war, ja. Aber das konnte sie, glaube ich, hier bei den Weltmeisterschaften dann nochmal wettmachen.
Fanden ebenfalls noch am Vormittag weitere Disziplinen im Siebenkampf der Männer statt. Tim Nowak über die 60 Meter in 8,24 Sekunden im Stabhochsprung hatte abgeliefert, würde ich sagen. Also 5 Meter, ganz knapp hinter seiner Season-Best von 5,02 Meter. Ich würde sagen, das hat sich sehen lassen, aber wie war es denn bei ihm über die 1000 Meter? Ist ja immer so die Lieblingsdisziplin aller Mehrkämpfer.
Aber ich würde sagen, er ist ja eigentlich ein ganz guter Läufer. Also 2,36, 36, das bedeutet den 3. Platz im abschließenden 1000-Meter-Lauf. Generell ein sehr konstantes Niveau. Das hat er auch in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt. Und ja, dann kommen wir auch schon zur Endabrechnung. Letzten Endes war es ein 7. Platz für ihn mit 5.935 Punkten. Also wirklich ähnlich wie in Apeldoorn. Nicht nur von der Gesamtpunktzahl, sondern generell von allen Einzeldisziplinen, die wir gesehen haben, sehr konstant. Es waren jetzt 22 Punkte mehr als in Apeldoorn. Also wirklich ein sehr gutes Niveau, das er da gerade hat und auch hält offensichtlich. Im Interview hat er sich dann nicht ganz so zufrieden gezeigt, hat gesagt, es war ein schwieriger Wettkampf, er hat irgendwie gemischte Gefühle und hatte sich vielleicht so ein bisschen mehr erhofft, was die Platzierung angeht. Also generell 1, 2 Platzierungen weiter vorne wäre schön, aber er muss sich auch eingestehen, er hat im Hochsprung da einfach ganz wichtige Punkte liegen lassen und generell auch keine erholsame Nacht gehabt, sagt er zwischen Tag 1 und Tag 2 und deshalb ja so ungefähr 100 Punkte weniger, als er sich selbst vorgenommen hatte. Aber ich glaube, auch da können wir ganz optimistisch in die Freiluftsaison gucken.
Und wie lief es in den letzten Disziplinen bei Till Steinfurt?
Ich würde sagen, richtig gut. In Apeldoorn war er noch so ein bisschen unzufrieden gewesen mit den 60 Meter Hürden und dem Stabhochsprung. Und da war einfach noch so ein bisschen Luft, hat er festgestellt. In Nanjing konnte er sich wirklich nochmal steigern. Also er gewinnt seinen Lauf über die 60 Meter Hürden, genau wie schon bei den 60 Metern und flach, in 7,85 Sekunden. Das war natürlich sehr, sehr wichtig für ihn im Kampf um die Medaillen, dass er sich da durchsetzt gegen die anderen. im Stabhochsprung dann nochmal 5,20 Meter draufgepackt. Eine neue Saisonbestleistung für ihn. Und da musste er sich nur Johannes Erm geschlagen geben. Der ist noch über die 5 Meter und sich gesprungen. Und dann die 1000 Meter hat man gemerkt, die Luft war so ein bisschen raus. 2,45, 69. Er hat aber wirklich alles aus sich herausgeholt, was da noch war. In Apeldoorn, genau, bei den Hallen-Europameisterschaften war er ein bisschen schneller gewesen. 2,36 dort. Aber letztendlich 3 Siebenkämpfe für ihn in so kurzer Zeit in dieser Hallensaison, das bekommt dann halt auch so ein Top-Athlet wie Till Steinfort zu spüren. Letztendlich nach Bronze bei den Hallen-Europameisterschaften packt er nochmal Bronze bei den Hallen-Weltmeisterschaften drauf, 75 Punkte. Das hätte nicht besser laufen können, das sieht er ganz genauso. Also eine Medaille und der deutsche Rekord waren das Ziel für diese Hallensaison. Das hatte er ja beides schon in Apeldoorn dann abgehakt und deshalb konnte er so relativ ruhig und entspannt nach Nanjing reisen. Ja, ist auf jeden Fall rundum zufrieden mit dieser Hallensaison. Sander Skotheim konnte sich übrigens den 2. Titel innerhalb von 2 Wochen holen und Silber ging dann an Johannes Erm. Ich glaube, auch das können wir dann neidlos anerkennen nach dem knappen 4. Platz. Dann jetzt die Silbermedaille, also auch der darf sich da zufrieden geben.
Ja, Till war ja vor einigen Wochen Podcast zu Gast und es juckt mich natürlich unter den Fingern, die Folge jetzt schon zu veröffentlichen. Ich halte mich streng an meinem Sendeplan, deswegen dauert es höchstwahrscheinlich noch 1 oder 2 Wochen, bis unsere Folge online geht. Aber auch in dem Interview hat er schon angedeutet, dass er wirklich sich in Topform fühlt. Das hat er ja jetzt spätestens seit den Hallen-Europameisterschaften und Weltmeisterschaften unter Beweis gestellt. Und da in der Folge geht es auch nochmal doch relativ intensiv um seine Trainingsbedingungen in den USA, in Lincoln, Nebraska, die da mit Sicherheit auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass er hier bei diesen Weltmeisterschaften so gut performen konnte. Im Rahmen der Vorstellung der 4-Meter-Staffeln gab es ja dann aber auch noch so eine kleine Neuerung bei der Athletenpräsentation. Was wurde denn da geändert?
Genau, die 4x4 ist ja immer so ein bisschen der krönende Abschluss bei den internationalen Wettbewerben und da ist mir nur aufgefallen, dass direkt zu Beginn bei der Athletenpräsentation das gesamte Quartett vorgestellt worden ist am Startblock. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich fand es eine total schöne Geste, also auch für die Zuschauenden natürlich, das ganze Team schon vorab einmal gesehen zu haben, auch wenn die sich dann natürlich erstmal an den Rand stellen mussten und den Startläufer quasi den Platz geboten haben. Trotzdem für die Athletenpräsentation fand ich es total angenehm.
Hast du irgendwann mal eine 400 Meter Staffel gelaufen? Ich weiß, du kommst ja von der Langstrecke, aber dass man irgendwann mal, dass eine Trainerin, ein Trainer gesagt hat, ach, heute könntest du doch auch mal hiermit unterstützen.
Ich bin einen einzigen 400-Meter-Lauf gelaufen, der war grottenschlecht und ganz, ganz schlimm. Das war auch in der Halle und da musste ich dann zu spüren bekommen, dass das ja 2 Runden sind und nicht nur eine Runde. Aber nee, ich bin nie eine 4x4-Staffel gelaufen, immer nur die 3x8, die auch sehr gerne.
Ja, das ist reizvoll, die 3x8.
Absolut. Ich finde es ganz toll, weil eigentlich ist es ja eine Einzelsportart, wie wir immer sagen, aber da bekommt man dann einfach dieses Teamgefühl zu spüren und das hat mich immer sehr gefreut.
Ja, das ist bei der 4x4 ähnlich und ich fand auch immer, das tat nie so weh wie über die Einzeldistanz. Einfach weil man ja nochmal, man läuft für ein Team, dann läuft man meistens oder die meisten ja dann auch nicht mehr in einzelnen Bahnen, sondern man ist auf der Innenbahn und hat auch noch mehr so den 2- oder 3-Kampf da, der einen so ein bisschen ablenkt. Von daher bin ich das auch immer gerne gelaufen. Aber ja, die 400 Meter können auch wehtun und gerade auch in der Halle, wenn man dann merkt, okay, hier ist noch eine Runde, da wird's schwer. Dann würde ich aber sagen, wir belassen's nach den 4x400 Meter Staffeln auch mit dieser Folge und ich würde auch sagen, wir belassen's mit der diesjährigen Hallensaison. Ich glaube, viele Wettkämpfe Indoor gibt's jetzt nicht mehr. Auch die World Masters Athletics Indoor Championships sind Geschichte, wenn unsere Folge hier online geht. Und ja, dann würde ich vorschlagen, schalten wir zwei uns wieder zusammen, wenn die ersten Wettkämpfe in der Freiluftsaison auf dem Plan stehen.
Das ist ja gar nicht mehr so lange hin, müssen wir auch mal gestehen. Ich habe gerade schon parallel meinen Kalender mal geöffnet. Es geht bei mir direkt Mai wieder los. Da stehen ja die deutschen Langstaffel- und Langstreckenmeisterschaften stehen an. Beide in Hamburg am 3. und 4. Mai. Also ist gar nicht so eine lange Pause. Wir haben es ja schon angesprochen, haben wahrscheinlich auch viele Athletinnen und Athleten gesagt, nee, Hallen-Weltmeisterschaften, schön und gut, aber lassen wir weg. Wir konzentrieren uns auf die Vorbereitung, auf die Freiluftsaison, dann, wenn es wirklich zählt.
In diesem Sinne, wir sehen und hören uns bald.
Bis dann, Benni.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Schlaf ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Regeneration. Und genau hier kommt das Blackroll Recovery Pillow ins Spiel. Während wir schlafen, regeneriert unser Körper, baut Muskeln auf und sorgt dafür, dass wir am nächsten Tag wieder leistungsfähig sind. Das richtige Kissen kann dabei den Unterschied machen. Ich nutze seit mehreren Jahren das Blackroll Recovery Pillow, nicht nur, weil es super bequem ist, sondern auch, weil es meine Schlafqualität spürbar verbessert hat.
egal ob zu Hause, im Trainingslager oder auf Reisen. Wenn du deinen Schlaf und damit deine Regeneration verbessern möchtest, nutze den Code MEINATHLET15, um 15% Rabatt auf das Blackroll Recovery Pillow zu erhalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Denn dein Schlaf ist der Schlüssel zu deiner nächsten Bestleistung.